Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Es gibt nur wenige Karrieren, die Finanzmarkt und Politik so eng miteinander verbinden. Vom Investmentbanker an der Spitze einer der einflussreichsten Adressen der Welt, hinein in die deutsche Politik, als enger Vertrauter des Kanzlers, als Staatssekretär und schließlich selbst als Finanzminister. Ein Weg, der nicht nur ungewöhnlich ist, sondern auch einen seltenen Einblick hinter die Kulissen ermöglicht. Wie entstehen Entscheidungen wirklich? Wie groß ist der Einfluss von Beratern? Und wie unterschiedlich funktionieren Politik und Finanzmärkte tatsächlich? Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Jörg Kukies. Herzlich willkommen, lieber Jörg Kukies.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Nareike.
Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, also ich habe das festgestellt, dass wir uns schon vor 20 Jahren mal über den Weg gelaufen sind. Sie damals bei Goldman Sachs und ich bei Merrill Lynch. Zwei wirklich namhafte Investmentbanken, die zumindest bei Merrill Lynch, glaube ich, auch immer noch ein bisschen nachklingen. Und Goldman Sachs ist ja nach wie vor mittendrin im Geschäft. Deswegen ist es so schön, Sie wiederzusehen und Sie wieder zu treffen. Das ist gut.
Ja. Frankfurt ist eine kleine Welt.
Frankfurt ist eine kleine Welt und wir kommen auch noch auf andere Frankfurter Themen zu sprechen später, wenn es die Zeit zulässt. Herr Kukies, Ihr Lebenslauf ist spannend natürlich für alle, die sich so ein bisschen in beiden Welten bewegen, sowohl Politik interessiert als auch Finanzwelt mittendrin. Wie kam das zustande? Das ist ja ganz spannend. Also anders gefragt, bleiben wir erstmal auf der beruflichen Seite. Wie ist da so ein Werdegang zustande gekommen?
Ja gut, es geht ja wie vieles aufs Elternhaus zurück. Also meine mein Elternhaus war immer recht politisch. Beide meine Eltern waren die ersten in unseren jeweiligen Familien, die studieren konnten. Beide aus einfachen Verhältnissen. Und deshalb war die Nähe zu sozialdemokratischen Gedankengut sozusagen immer mit dabei. Damals war es ja tatsächlich noch so, dass im Durchschnitt Menschen mit dem Aufstiegsversprechen, das eng mit der Sozialdemokratie verbunden war und eigentlich noch ist, ja aufgewachsen sind. Und deshalb habe ich mich auch schnell politisch engagiert, noch in Abi-Zeiten, und bin dann zum Studium ins Ausland gegangen, habe da ein bisschen den Kontakt zur Politik verloren. Und als ich dann wieder hier war, bei Goldman, hatte ich natürlich auch nicht viel Zeit, mich politisch zu engagieren, habe immer so ein bisschen Kontakt gehalten, bin ab und zu mal eingeladen worden. Adrian Nahles war damals Arbeitsministerin, als der Brexit passiert ist. Und sie hat mich gefragt, wie kriegen wir es denn hin, unser Arbeitsrecht so zu reformieren, dass wir attraktiv für Brexit-Banken werden, die möglicherweise ihr Hauptsitz nach Europa verlegen. Ab und zu im Bundestag natürlich gab es Fragen zu Auswirkungen, Finanzkrise, Bankenregulierung und so weiter. Das heißt, ich habe immer einen Draht gehabt. Und über diese Verbindungen haben offensichtlich einige mich damals an Olaf Scholz empfohlen, als er gerade als Finanzminister ernannt war. Und ja, er hat mich dann angesprochen.
Und ich gehe da noch ein bisschen rein, weil so von der Außenwahrnehmung würde man sagen, okay, SPD und Investmentbanking, okay, passt das jetzt natürlich erstmal zusammen. Sie haben gesagt, dass die SPD natürlich auch viele Jahrzehnte eigentlich für das Aufstiegsversprechen durchaus stand. Ich habe viele Banker kennengelernt in meinem Leben, die waren meistens nicht sonderlich SPD-nah, sondern eher CDU oder FDP-nah. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die Ihnen wahrscheinlich auch begegnet ist, dass das des Häufigeren vorkam. Aber Sie waren nie im Bundestag, oder? Habe ich das?
Nee, ich war nie, also mein einziges Wahlamt ist, ich wurde mal in den Ortsbeirat Mainz-Altstadt gewählt, zu Studienzeiten. Das war es aber. Also deshalb, ich hatte dann tatsächlich in den ganzen Jahren, weil ich zum Studium ja nach 3 Jahren Studium in Mainz dann nach Paris gegangen bin, von Paris dann direkt nach Amerika, da habe ich irgendwie den Kontakt auch verloren. Und dann, als ich in London angefangen habe bei Goldman, da war gar nicht dran zu denken, noch nebenbei Politik zu machen. Also von daher war das tatsächlich dann bis 2018, als dann die Frage von Olaf Scholz kam, war ich ab und zu mal beratend in der Politik tätig. Aber das war nie jetzt besonders engagiert. Was die parteipolitischen Sachen angeht, das ist Deutschland tatsächlich anders. Ja, also bei Goldman war der erste CEO, als ich bei Goldman angefangen habe, war Hank Paulson, Republikaner. Der zweite CEO, Lloyd Blankfein, Demokrat. Also in New York ist es jetzt nicht unbedingt so. Ja, Michael Bloomberg ist ja bekannt als Demokrat. Andere sind eher Republikaner. Mehrheit wahrscheinlich Republikaner, aber das ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, huch, du bist Demokrat, du kannst ja unmöglich in einer Investmentbank arbeiten. Also das ist eigentlich nur so eine Besonderheit in Deutschland, in manchen anderen Ländern, dass das so polarisiert ist. Ja, ich meine, irgendeine dieser Hochhäuser, Bürotürme geht mit Banken als Hauptmieter oder Eigentümer und eine Umfrage macht, gebe ich Ihnen recht, da wird natürlich überwiegend nicht die SPD gewählt, aber das ist so eine Besonderheit, das ist schon deutschlandspezifisch, würde ich sagen.
Sie haben gerade vom Ortsbeirat gesprochen, das war Mainz-Altstadt, haben Sie gesagt?
Mainz-Altstadt, ja.
Ich habe neulich ein Erlebnis der besonderen Art gehabt, und zwar habe ich mich in meinem Frankfurter Stadtteil mal dafür interessiert, wie denn so eine Ortsbeiratspolitik gemacht wird, weil an der Basis dann mal anzufangen und zu gucken, wie werden denn da Entscheidungen getroffen und wie wird eine Leuchte ausgetauscht und wann wird der Parkplatz saniert und so. Und deswegen erwähne ich das, weil ich bewundere es, dass Sie danach trotzdem noch politisch engagiert gewesen sind, weil es war mir ein bisschen verlitten worden, ehrlich gesagt, diese 2 Stunden im Ortsbeirat, wo man Dinge diskutiert hat, die wir wahrscheinlich früher in 5 Sekunden entschieden hätten. Nicht, weil wir so besonders schlau sind, sondern weil es einfach so offensichtlich ist, was man hätte tun können. Mhm. Deswegen, das wollte ich noch so als kleinen Abstecher nehmen.
Ja, aber es ist natürlich, so ganz praktisch, ja. Ich meine, damals, kann ich mich noch erinnern, ging es um die Altstadtsanierung. Ja, also da war es tatsächlich so, dass viele Wohnsituationen immer noch sehr altmodisch waren, die Verkehrssituation sehr 70er Jahre, gab kaum Fußgängerzonen. Das heißt, da wurde tatsächlich auch so über Stadtentwicklung gesprochen. Das war ganz spannend. Das wurde schon damals intensiv diskutiert, wie man Flüchtlinge und Asylbewerber aufnimmt und eine offene, integrative Grundlage setzt. Ja, also das waren schon Sachen, wo so die große, weite Welt der Politik im Kleinen sich reflektiert hat. Das fand ich schon spannend. Es war aber nicht lang, weil ich dann zum Studium nach Paris gegangen bin, damit...
Ich will das gar nicht diskreditieren, im Gegenteil. Ich wollte damit eigentlich zum Ausdruck bringen, dass da die tatsächlichen Themen besprochen werden, die mich in meinem direkten Umfeld wirklich betreffen.
Ja.
Interessant fand ich, dass das wahnsinnig politisiert wurde. Das heißt, da wurde dann geschaut, okay, wie würde denn der Berliner Politiker jetzt darauf reagieren? Und dann wurde es in diesem kleinen Kreis wurde die große Politik getragen, die eigentlich mit Pragmatismus dann an der Stelle relativ wenig zu tun hatte.
Das hängt immer von der konkreten Situation ab. Also ich kann mich erinnern, in dem Ortsbeirat damals, da war es sehr, ich sag mal, kollegial. Ja, es gab ja damals das Mainzer Modell von Jockel Fuchs, dass die großen demokratischen Parteien sehr gut und konstruktiv zusammengearbeitet haben. Von daher da gab es jetzt wenig Parteipolitik, große Reden geschwungen, sondern es wurde tatsächlich
wurde einfach mal gemacht.
Ja, genau. Also meine Erfahrung war da sehr positiv.
Sie haben gerade Frau Nahles angesprochen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie auch, ich glaube, waren Sie nicht auch bei den Jusos eine Zeit lang oder ist das ein Ende? Ne?
Das kann man nachlesen. Ja. Also, ich war praktisch der Vorgänger von Andrea Nahles und der Nachfolger von Alex Dibelius. Da hat mal ein findiger Journalist rausgefunden. Das stimmt. Also Nachfolger von Alex war ich als Deutschlandchef von Goldman und Vorgänger von Andrea war ich als Vorsitzender der Jusos in Rheinland-Pfalz.
Spannend. Und das ist ja wahrscheinlich jetzt kein Weg, der von vornherein genauso geplant gewesen ist, wie ja viele Wege in unserem Leben nicht von vornherein so geplant werden können. Welches war denn so die, sagen wir mal, die Abgabelung bei dem Weg, wo Sie sagten, okay, das ist jetzt wirklich auch im Rückblick, das war eine echte Abgabelung, die total wichtig war, für mich persönlich.
Na gut, damals in Rheinland-Pfalz, kann ich mich noch erinnern, da haben wir mit Alex Schweitzer damals Wahlkampf für Rudolf Scharping gemacht in einem Bundesland, das bis dahin, Stichwort Helmut Kohl, Peter Altmaier, immer unionsregiert war. Deshalb war das gestern Abend, vorgestern Abend für mich, als die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz war und Alex Schweitzer verloren hat. Das war für mich auch nochmal so ein Moment, wo man gedacht hat, wow, das ist tiefgreifend. Ja. Und diese Weggabelung damals, so ein großer tektonischer Shift, das zum ersten Mal in einem Bundesland auf die Regierungsseite wechselt, das war natürlich schon, das hat was bewegt. Für mich persönlich war dann die große Entscheidung, weil viele meiner damaligen Leute, die damals für den Wahlsieg von Rudolf Scharping Wahlkampf betrieben haben, ging es natürlich direkt in die Politik. Es gab dann auf einmal, waren ganz viele Positionen und in Ministerien und ich war gerade so am Ende letzten Jahr meines Studiums sozusagen und viele haben die Entscheidung getroffen, in die Politik zu gehen. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, zum Studium Deutscher Akademischer Austauschdienst ein Stipendium anzunehmen und leider ist es in der deutschen Politik schon oft so, dass wenn man mal aus dem klassischen Karrierepfad aussteigt, der tendenziell sehr inlandsfokussiert ist und sich entscheidet, für ein Studium ins Ausland zu gehen, dann schneidet man da schon ein Stück weit die Verbindung ab. Ja? Und besonders, als ich danach nochmal nach Amerika gegangen bin, von daher, wenn Sie fragen, wo waren die Weggabelungen, war das eindeutig sozusagen die Entscheidung, fürs Studium ins Ausland zu gehen, hat dann natürlich vieles, was danach kam, geprägt.
Das heißt, ich habe das richtig verstanden, dass es durchaus nach Scharpings Wahlsieg, das ist 35 Jahre her oder sowas in der Größenordnung, kann das sehen?
Ja.
Hätte es durchaus auch eine Möglichkeit für Sie gegeben, weiter in der Politik zu bleiben?
Ja gut, also die Leute, mit denen ich damals aktiv war, das war Doris Ahn, das war Michael Ebling, das war Andrea Nahles, das war Alex Schweitzer, also mit ganz vielen, die damals sozusagen damals aktiv waren, sind ganz viele in die Politik gegangen. Das ist jetzt, heißt jetzt nicht, sind auch nicht alle in die Politik gegangen, aber es war auf jeden Fall, das ist ja bei allen demokratischen Parteien so der klassische Weg, ja, von Jugendorganisationen dann irgendwann mal während dem Studium sich stärker zu engagieren und danach zu entscheiden, gehe ich in die Privatwirtschaft oder gehe ich in die Politik. Ja, das ist und leider in Deutschland halt oft eine ziemlich endgültige Weggabelung. Sobald man sich für eine Richtung entschieden hat, gibt es oft nicht mehr den Weg zurück in die eine oder andere Richtung.
Gut, ich glaube, egal was noch kommen wird in Ihrem beruflichen und in Ihrem beruflichen Leben, ich glaube, so richtig schlecht haben Sie es nicht getroffen. Es war ein spannender Weg, der bis hierhin geführt hat,
ja.
Mit vielen wirklich auch spannenden Sachen und auch natürlich Abzweigungen, die ich meine, Sie haben viele Jahre mit Olaf Scholz relativ eng zusammengearbeitet,
ja.
Und dann natürlich auch zum Schluss noch als Minister kommen wir gleich noch drauf, wenn Sie in die Zeit zurückdenken als Goldman Sachs, in die Goldman Sachs-Zeit sozusagen. Und wenn Sie die politische Zeit der letzten 5, 6, 7 Jahre so versuchen, ein bisschen darüber zu legen, ganz offen gefragt, wo hat man denn mehr Einflussmöglichkeit als jemand, der das Deutschland-Österreich-Geschäft von Goldman lenkt und leitet oder als, ich will jetzt gar nicht sagen als Finanzminister, sondern vielleicht doch auch als Staatssekretär und als, sagen wir mal, direkt an den Leuten, die Entscheidungen treffen, befindlich oder sich befindlich finden. Wo hat man da wirklich mehr Einfluss?
Das lässt sich natürlich nicht wie ein Fußballspiel, ja, das eine Team gewinnt 2-1 und dann ist eindeutig, landen die 3 Punkte auf dem Konto des einen Teams und 0 Punkte beim anderen. Da ist es klar geregelt. In dieser Frage, wo hat man mehr Einfluss, ist überhaupt nicht quantifizierbar, weil der Einfluss sich ja auch komplett unterscheidet. Ja, also in der Finanzwirtschaft begleitet man Transaktionen, mal kleinere, mal größere, mal eher taktische, mal eher strategische. Und natürlich, wenn man einen großen Geschäftsbereich leitet, hat man da auf die konkreten Transaktionen viel Einfluss. Das ist ja völlig klar. Aber die Politik ist ja ein völlig anderes Spielfeld. Ja, da werden ganz andere Sachen entschieden. Ab und zu gibt es mal Überlappungen, wenn nach der Verhängung von Kontaktsperren die deutsche Lufthansa auf einmal alle Flugzeuge am Boden lässt und den Cash-Drain sieht und sich dann an die Regierung wendet, dann kommen die Welten manchmal zusammen, wie man während der Corona-Krise dann in meinem Verantwortungsbereich, ja, habe ich das ja live miterlebt, dass es dann durchaus auch mal Überlappungen gibt zwischen der Finanzwelt geschäftlich und der politischen Welt. Aber das ist eher die Ausnahme und in der Regel nur in großen Krisensituationen der Fall. Da ich aber in der Politik fast nur in Krisensituationen gehandelt habe, weil direkt als die Corona-Krise bewältigt war, leider der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine angefangen hat. Nachdem wir also Lufthansa und TUI stabilisiert haben, kamen dann mit Uniper der Verstaatlichung von Gazprom Germania, von Rosneft Deutschland unter Treuhänderschaft stellen, kamen andere auch wirtschafts- und finanzpolitische Risiken dazu. Aber der Betrachtungswinkel ist ja ein völlig anderer, wenn man als Bank agiert in Transaktionen versus als Regierung. Von daher kann man es nicht wirklich vergleichen.
Aber ich glaube natürlich, dass die Erfahrungen, die man mitnimmt, natürlich auch mit ins politische Leben nimmt, logischerweise, um da dann eben auch Entscheidungen zu treffen, insbesondere im Krisenmodus, die möglicherweise etwas realistischer basierend sind als das, was man vielleicht sonst so tun würde ohne diese Erfahrung.
Ja, und deshalb hat sich's ja auch als sinnvoll herausgestellt. Ja, ich meine, als ich damals mit Olaf Scholz gesprochen habe, haben wir natürlich nicht im Traum dann dran gedacht, dass wir jetzt Unternehmen stabilisieren müssten, weil kein Mensch an so ein Szenario wie Corona gedacht hat. Aber wir haben durchaus darüber gesprochen. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Als ich angefangen habe, 2018 war meine erste Aufgabe die letzte Stufe der griechischen Staatsschuldenrestrukturierung. 2018 haben wir noch mit Griechenland hart verhandelt über die Verlängerung und Umänderung der ursprünglichen Stabilisierungsmaßnahmen, die Griechenland im Euro gehalten hat. Und darum ging es Olaf Scholz damals. Ja, wie denken wir über den ESM nach, also Europäischer Stabilitätsmechanismus? Wie denken wir über vergleichbare Situationen? Das war ja damals, war auch noch Spanien in einem, in Anführungszeichen, Rettungsprogramm. Irland war noch in der Phase der Stabilisierung, Zypern. Also es waren ja ganz viele europäische Staaten, die in der Folge der globalen Finanzkrise, dann in der sogenannten Euro-Krise ja auch in schwierige Situationen gerutscht sind, teilweise noch korreliert mit Spätfolgen der globalen Finanzkrise, Stichwort Bankenrettung Spanien, die dann auch dazu geführt haben, dass insgesamt schwierig wurde. Also von daher, da gab es ja ganz viele solche Zweit- und Drittrundeneffekte.
Und ist es so, dass Sie sich ab und zu mit dem Olaf Scholz auf ein Gläschen Wein treffen und sagen, oh Mann, weißt du noch, Olaf, wie wir das damals gemacht haben, so im Nachgang, ist doch eigentlich ganz gut gelaufen, oder wir haben das mit der Lufthansa richtig, welche Dinge auch immer Sie da besprochen haben, da gibt es ja noch viel, viel andere, die da besprochen. Kommt sowas vor?
Also sagen wir mal so, wir tauschen uns immer noch regelmäßig aus, worüber und wie wir uns austauschen, das
interessiert uns besonders.
Bleibt unter vier Augen.
Also der Kontakt ist da, Austausch ist auch da, und es war eine spannende Zeit, nicht wahr? Und dann sind Sie ja doch Finanzminister geworden in der Phase, es waren für knapp ein Jahr, oder war das ungefähr?
Ja, ein halbes Jahr, genau. Ja. Also war fast auf den Tag ein halbes Jahr.
Und wie kann man sich das rein praktisch vorstellen? Da wird dann ein Büro frei, weil der alte Finanzminister nicht mehr da ist. Und dann, ich meine, Sie sind ja in den Themen drin gewesen. Ist ja nicht so, dass Sie da irgendwie vom Mond rübergeflogen kamen und gesagt haben, so, ich setze mich jetzt mal hier hin und mach was. Aber kommt man da auch tatsächlich in die Tagesarbeit rein? In der Kürze der Zeit, meine ich jetzt. Also dieses.
Ja, es bleibt dann ja nichts anderes übrig, weil das war ja, also wir hatten ja eine ziemlich, ich sag mal, so dramatische Situation. Anfang November ist ja, das muss man sich einfach nochmal vor Augen halten, an einem Tag innerhalb von 24 Stunden A, Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden, B, die deutsche Bundesregierung zerbrochen. Und beide Ereignisse haben natürlich sofort Handlungsnotwendigkeiten erzeugt. Also wir waren noch mit Christian Lindner und Robert Habeck am Verhandeln, wie wir über einen Nachtragshaushalt noch die Fiskalpolitik ins letzte Jahr der Amtszeit der Ampelregierung rüberbringen. Auf einmal hat man keine Mehrheit mehr, einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Das heißt, die ganze Haushaltsstabilität des Bundes musste neu gedacht werden. Das heißt, das ist wie immer, wenn man einen neuen Job anfängt, kommt ja immer gleich Sprung ins kalte Wasser. Und der Sprung ins kalte Wasser war, wie gehen wir mit dieser Haushaltssituation um? Kommen noch genug Steuereinnahmen aus? Was passiert mit den Ausgaben? Wie bereiten wir uns darauf vor? Das war ja damals schon absehbar, dass dieses Nichtvorhandensein einer parlamentarischen Mehrheit dazu führen würde, da noch kein Haushalt für 2025 verabschiedet war, als die Regierung auseinandergebrochen ist, wurde relativ schnell klar, dass das auch ein Dauerzustand bis zur Bundestagswahl und einer neuen Regierungsbildung wird, sodass wir sofort die Vorbereitung zur sogenannten vorläufigen Haushaltsführung treffen mussten, damit keinerlei Unruhe an den Finanzmärkten aufkommt. Das ist ja für die Bundesrepublik mit AAA und niedrigsten Finanzierungsraten absolut essentiell, dass niemals auch nur ein Hauch von Zweifeln entsteht, dass Deutschland die Benchmark für fiskalische Solidität in Europa ist. Ja, das ist ja, das muss man in dem Amt, würde ich mal sagen, wenn ich mir so meinen Amtseid vor Augen halte, den ich von dem Deutschen Bundestag abgelegt habe, dann ist natürlich Schaden abwenden für einen Finanzminister bedeutet erstmal Schaden für die fiskalische Solidität der Bundesrepublik Deutschland abwenden. Das ist im Prinzip die Übersetzung des Amtseids.
Ja, ist natürlich ein wahnsinnig kompliziertes Ministerium auch, ne? Weil so viele Dinge auch, die man teilweise nur selbst beeinflussen kann, passieren können, die natürlich alle Sachen verändern können, und zwar über Nacht manchmal.
Ah, ja. Ja, und das darf man ja auch nicht vergessen, das Finanzministerium über die angeschlossenen Behörden 40.000 plus Mitarbeiter. Also allein der Zoll ist ja wie jeder Mensch, der die vielen Fahrzeuge des Zolls immer wieder sieht, an Flughäfen, an den Straßen, an Grenzen und so weiter. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Apparat für unsere, auf der einen Seite Einnahmeseite, aber auch für das saubere Funktionieren unserer Volkswirtschaft. Aber auch, ich meine, das erste Mal, wo mein Insta-Auftritt die Aufmerksamkeit unserer Tochter erzeugt hat, war, als ich beim Zoll war und einen Drogenschnüffelschäferhund besucht habe. Das fand zum ersten Mal meine Tochter gesagt, Papa, du bist ja auf Insta ganz berühmt.
Gut, ich vermute mal, dass das nicht ihre erste Amtshandlung gewesen ist, aber das ist
natürlich... Ja, eine der ersten. Das ist aber auch traditionell so, fast jeder Finanzminister, weil der Zoll personell so ein Riesenanteil des Geschäftsbereichs des BMF ist, ist es fast immer so, dass einer der ersten Besuche der jeweils amtierenden Finanzminister beim Zoll ist.
Wirklich, ist das so?
Ja, ja, absolut. Das ist ein sehr großer und wichtiger Apparat.
Ja, ist auch, glaube ich, eine wichtige Einnahmequelle an der einen oder anderen Stelle. Und vor allen Dingen auch
gibt
es natürlich auch den Punkt, okay, wir haben hier auch Vorsicht und wir haben Acht auf Dinge, die nicht richtig laufen.
Ja, genau.
Dann kommt der Zoll eben ins Spiel.
Ja, ja. Stichwort Drogen.
Stichwort Drogen, ja. Sagen Sie, gab es denn auch Punkte, die Sie mit uns teilen wollen, wo Sie komplett anderer Meinung gewesen sind als Olaf Scholz in ihrer Zeit, wo Sie sehr eng zusammengearbeitet haben?
Es ist Aufgabe des Beraters, immer eine offene Meinung und immer oft Meinungen auch offen zu artikulieren. Aber es ist auch Aufgabe des Beraters, darüber stillschweigen zu bewahren nach außen.
Total akzeptiert, aber Sie verzeihen mir, dass ich die Frage...
Nö, absolut legitim, aber dafür, also das ist ja genau der Grund, warum Bundeskanzler, Finanzminister, Berater haben. Als ich Finanzminister wurde, habe ich alle Berater dazu ermutigt und ermuntert, mir zu widersprechen und andere Meinungen zu vertreten, weil das Schlimmste, was passieren kann, wenn man in einem Amt ist, bei dem man delegieren muss, weil man gar nicht alles selbst machen kann, ist, wenn man nur Leute um sich rum hat, die einem immer bestätigen wollen in dem, was man sagt. Das ist Rezept für Desaster, würde ich sagen, weil dadurch natürlich überhaupt keine kritische Diskussion entstehen kann. Also von daher ist es völlig klar, dass in diesen Positionen es immer essentiell ist, dass man im Beraterkreis eine offene, ehrliche, auch kontroverse, auch mit Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen Ansätzen. Und das ist genauso richtig ist es auch, dass im Endeffekt derjenige oder diejenige mit der politischen Verantwortung dann die Entscheidung trifft. So muss es ja sein.
Okay, dann höre ich zumindest raus, dass es durchaus mal unterschiedliche Meinungen gegeben hat und dass das natürlich auch Quelle von Erfolg sein kann, wenn man eben mehrere Meinungen sich anhört, so wie das oft ist, und dann einfach die Argumente auf den Tisch legt und einfach diskutiert, was könnte das Sinnvollste sein. Zumal natürlich auch Politiker in aller Regel, Finanzpolitiker natürlich in aller Regel, wenn sie so einen Background mitbringen, wie sie das tun, durchaus auch noch ein paar andere Erfahrungswerte mit einbringen, als nur in der Politik
gearbeitet. Deshalb, also kann ich so nochmal betonen, das ist das Normalste der Welt und muss auch so sein, dass es in einem Kreis, genauso wie ein CEO, auch unterschiedliche Meinungen hören will. Das heißt, es muss immer Kontroversen geben, es muss immer unterschiedliche Auffassungen geben, es muss immer zugelassen werden, dass offen diskutiert wird. Ansonsten wäre eine schlechte Entscheidung getroffen.
Dann nehme ich auch mit, dass Sie das auch bei Goldman Sachs so gehalten haben, als Sie damals der Deutschlandchef gewesen sind, dass Sie durchaus auch Mitarbeiter bevorzugt haben, die vielleicht auch mal eine andere Meinung hatten als Sie selbst, um da eben tatsächlich auch möglicherweise über diese Reibung, die da entsteht, auch ein bisschen Energie zu gewinnen.
Absolut.
Finde ich gut. Ist nicht immer so, wie Sie auch wissen, aber ich glaube, dass das natürlich ein ganz guter und auch erfolgversprechender Weg ist.
Ja.
Eine Frage darf ich Ihnen tatsächlich nicht ersparen. Und ich weiß nicht, auch da haben Sie natürlich die Möglichkeit zu sagen, möchte ich, weil es ein laufendes Verfahren ist oder auch nicht gerne so drüber sprechen. Stichwort Cum-Ex, was ja immer, ich glaube jetzt seit mindestens 18, 19, wo es wirklich auch dann in die Öffentlichkeit gekommen ist, die Rolle, die Olaf Scholz in diesem Zusammenhang gespielt hat, ist jetzt zumindest eine, die Fragen aufgeworfen hat in der Öffentlichkeit, auch Untersuchungsausschüsse etc. etc. Ich gehe davon aus, dass Sie über dieses Thema auch mal gesprochen haben. Haben Sie mit Cum-Ex auch mal zu tun gehabt, sagen wir mal als Goldman Sachs-Chef, als Finanzmarktteilnehmer? Ist Ihnen das jemals über den Weg gelaufen?
Das ist also zu meiner Zeit bei Goldman Sachs natürlich, weil der Finanzmarkt damals leider diese Aktivitäten ja intensiv betrieben hat. Meine Bank, Goldman Sachs, hat damals aber sehr bewusst die Entscheidung getroffen. Und deshalb lesen Sie auch in den Berichten, auch in den ganzen Verfahren und so weiter, nichts von Goldman Sachs als handelnde Bank in diesem Bereich. Also von daher bin ich froh. Es war damals eine globale Entscheidung, nicht nur eine, die wir in Deutschland getroffen haben, sondern das war sehr klar. Wir machen das nicht, weil schon damals die Analyse war, dass es zwar alle möglichen juristischen Gutachten gibt, die besagen, es ist legitim, aber von der logischen Konsistenz war klar, das kann nicht richtig sein.
Diese Gutachten habe ich übrigens auch auf dem Schreibtisch liegen gehabt, auf der zwei Ebene drunter, eher so auf der Arbeitsebene dann. Mhm. Und ja, ich hatte auch ein komisches Gefühl dabei, um ehrlich zu sein. Das war aber auch nur ein Gefühl, zumindest auf meiner Ebene. Mhm. Also insofern, ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nicht auch mal auf Ihrem Schreibtisch gelegen hätte. Und insofern natürlich Gratulation, dass damals Goldman Sachs da einen Bogen drum gemacht hat. Es klang oftmals wie ein Free Lunch, um ehrlich zu sein. Insbesondere mit den ganzen Gutachten, die man sich da...
There is no Free Lunch. Das ist immer eine gute Maßnahme.
Es ist nicht abgesprochen. Ich hatte gehofft, dass Sie genau das sagen. Ja? Weil das so ein ganz alter Wall Street-Spruch, there is no Free Lunch. Also mit anderen Worten, es gibt nichts umsonst. Okay, also nochmal zu Olaf Scholz zurück. Sie haben wahrscheinlich über dieses Thema auch mal gesprochen und da war ja in der Rolle, jetzt glaube das war ja die Hamburger Rolle, die er damals noch innehatte, als regierender Oberbürgermeister.
Regierender Bürgermeister.
Heißt mir in Hamburg regierender Bürgermeister.
Ja.
Und ist das Thema jetzt eigentlich vom Tisch insgesamt? Oder
Ja gut, also ich kann zu dieser Zeit natürlich gar nichts sagen, weil ich war in der Zeit ja gar nicht in der Politik. Und von daher haben wir jetzt auch nicht wahnsinnig viel drüber gesprochen, weil es ja immer um Sachen ging, die schon Jahre zurücklagen und gar nicht in der Zeit, in der ich aktiv in Berlin tätig war. Aber ich kann nur dazu sagen, Olaf Scholz war ja vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Untersuchungsausschüssen und es kam nichts raus. Also von daher weiß ich nicht, was noch rauskommen soll. Ich meine, es ist, glaube ich, 10 Stunden lang befragt worden vor allen Finanzausschüssen, Untersuchungsausschüssen und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann irgendjemand jetzt rauskommt und sagt, nach all diesen Befragungen habe ich jetzt noch was völlig Neues und so weiter. Also von daher denke ich, ist es abgeschlossen.
Ja, es ist natürlich ein kompliziertes Thema auch gewesen, glaube ich. Und der eine oder andere, mit dem ich so spreche, der erinnert sich natürlich daran, auch außerhalb von der Finanzindustrie, weil es natürlich als diese Geschichte in die Geschichte eingehen wird, wo man sagen, okay, wie kann denn sowas passieren? Aber gut, das gibt's immer wieder und wird es immer wieder geben. Mich hat nur interessiert, ob Sie mit Olaf Scholz auch über dieses Thema mal gesprochen haben, denn logischerweise wird er das mal angesprochen haben, weil es natürlich auch präsent war bei ihm, ne, und bei allen. Ja.
Klar.
Gut, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an Sie, die eher so ein bisschen persönlicher Natur sind. Sie, habe ich richtig mitgeschnitten, dass Sie in Frankfurt wohnen? Ist das korrekt?
In der Nähe von Frankfurt.
In der Nähe von Frankfurt. Wohnen Sie näher an Frankfurt oder näher an Mainz?
Näher an Frankfurt.
Näher an Frankfurt. Dann kann ich Ihnen nur zugutehalten, dass Sie in der Nähe von Mainz zur Welt gekommen sind und aufgewachsen sind.
In Mainz sogar. Vinzenz Krankenhaus in Mainz.
Okay, dann ist deutlich erlaubt, dass Sie Mainz 05 Fans sind.
Ja, ja, ja. Sehr Bob, absolut.
Das kann ich verstehen. Gratulation dazu. Ich liebe es, wenn Menschen, auch Fußballfans, ihre Heimatstadt sind. Das finde ich toll. Deswegen will ich Sie auch nicht versuchen, noch mehr für Eintracht Frankfurt zu begeistern. Das wäre mir natürlich eine Herzensangelegenheit, aber das keine Chance, das weiß ich. Wenn man das in seinem Ausweis stehen hat, wo man geboren ist und man hat dann noch einen Bundesligist, dann ist das...
Ja, wobei ich würde sagen, also ich bin beispielsweise, ich habe mich immer wieder mit Axel Hellmann getroffen und auch freundschaftliche Beziehungen, und zwischen den Vereinen gibt es auch ein absolut gutes und professionelles Verhältnis. Johnny Burkhardt wurde ja mit Blumen verabschiedet am Sonntag. Also von daher würde ich mal sagen, natürlich gibt es da eine gewisse Rivalität und natürlich die Fans in der Kurve, die Ultras, würden sie jetzt nicht unbedingt als Freunde bezeichnen, aber zwischen den Vereinen gibt es ja ein absolut gutes und professionelles Verhältnis. Also von daher habe ich da jetzt auch nie einen Stress gehabt.
Obwohl ich gerne Mäuschen gewesen wäre bei Goldman Sachs, hier im Messeturm, glaube ich, war das, wie sie mit dem damaligen auch Eintracht nicht nur Sympathisant, sondern richtigen Fan
Philipp Holzer.
Philipp Holzer, genau, genau, wie sie da sich auf den Fluren begegnet sind, das hätte ich schon ganz gerne gesehen. Philipp Holzer hat ja viele, viele Jahre sehr engagiert für Eintracht Frankfurt gearbeitet.
Ja, absolut. Hat da am Aufschwung ja auch sehr, hat auch sehr einen hohen Anteil an dem Aufschwung.
Ja. Aber die Monday-Morning-Meetings hätte ich dann doch ganz gerne mal miterlebt.
Ja, aber das war, ich meine, in manchen Banken gibt es ja Bayern- und Dortmund-Fans und Dortmund und...
Ja, ja.
Aber es wär, Schalke, aber vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder das Derby zwischen Dortmund und Schalke. Nee, also mit Philipp bin ich nach wie vor. Wir haben am Sonntag auch gesimst. Habe ihn gefragt, ob er im Stadion ist. Er ist aber in den USA gewesen am Sonntag. Von daher, das sind immer noch freundschaftlich verbunden.
Das freut mich sehr zu hören. Und die allerletzte Frage, Herr Cookies, in der Welt, in der wir uns im Moment bewegen, wo, glaube ich, die Nachrichten durchaus überwiegend von negativen Dingen berichten, gibt es irgendwas, was Sie vielleicht auch für Deutschland besonders optimistisch stimmt? Können wir irgendwas Positives mit ausnehmen?
Absolut. Also ich bin optimistisch, dass uns fundamentale strukturverändernde, weitreichende Wirtschaftsreformen gelingen, die endlich unsere Wachstumsrate dorthin bringen, wo sie hingehören, nämlich wieder in die europäische Spitzenklasse, um beim Fußball zu bleiben, Champions League, und nicht mehr in den EU-27 in der Abstiegszone. Also das ist für mich ganz essentiell. Wir haben ja fiskalpolitisch einiges getan, um uns endlich mal wieder in die Lage zu versetzen, uns ordentlich verteidigen zu können und die Rüstungsindustrie zu stärken, die Infrastruktur zu fixen. Das Ganze kann aber nur dann nachhaltig funktionieren, wenn unsere Wachstumsraten steigen, wir wieder wettbewerbsfähig werden und wir wieder die wirtschaftliche Kraft und Macht entwickeln, um das, was jetzt an Schulden aufgenommen wird, dann wieder ordentlich zurückführen zu können. Das ist, glaube ich, das sind zwei Seiten einer Medaille. Von daher ist die Diskussion um Wettbewerbsfähigkeit aus meiner Sicht ein absolut entscheidendes Thema im Rest der Legislaturperiode. Und deshalb ist es positiv. Ich habe das sehr genau gehört, was Lars Klingbeil gestern gesagt hat. Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze, Deutschland wieder in die Spitzenliga, was Wettbewerbsfähigkeit angeht, in Europa und der Welt zu bringen, das ist für mich ein absolut kernstrategisches Thema.
Und es kann uns auch gelingen.
Es kann gelingen, wenn wir den Mut haben, bei Rente, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Datenschutz, mutige Entscheidungen zu treffen, die die richtigen Anreize für mehr Wachstum in unserem Land setzen. Das ist für mich absolut essentiell.
Okay, dann vereinbaren wir zwei, schon mal wir zwei und auch unsere Hörer, dass wir optimistisch bleiben und auch hart daran arbeiten, dass es in die richtige Richtung geht. Sie können das deutlich mehr als ich aus meinem kleinen Büro, aber ich glaube, wir haben auch allen Grund, ein bisschen optimistisch zu sein. Jetzt muss es umgesetzt werden und lassen Sie uns optimistisch bleiben und dann ist das eine gute Verabredung für die nächsten Jahre.
Vielen Dank, sehr gerne.
Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.